Ein frohes neues Jahr zum Frontispitz Literatur Podcast, Folge 186. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich begrüße bei mir die gut gealterten, wunderbar reingerutschten Alexander Röske und Max Bringmann. Grüß euch.
Servus.
Hallo.
Ja, wie geht's euch? Seid ihr gut ins neue Jahr hinein gerutscht, wie man so schön sagt?
Furchtbar. Ja. Ja, bin ich.
Schönes Silvester verbracht.
Ja. Ganz ruhig. So wie ich mir das wünsche. Ich bin ja kein Knaller.
Also ihr wart nicht mehr. Also
Nee. Also tatsächlich sogar in einer ruhigen Wohnsiedlung in Rostock. Und das war ganz toll. Da waren ein paar Familien, die haben so ihre Raketen gezündet. Da konnte man schön zugucken. Aber ich habe nicht mal eine Rakete oder eine Fontäne angezündet. Das gibt's bei mir nicht. Ich kaufe das nicht. Ich möchte das nicht unterstützen.
Okay. Ja, wir hatten zwei Fontänen, die haben wir, glaube ich, um 17:30 abends mit dem Kleinen mal kurz abgefeuert und das war's dann auch.
Ja, mit Kindern ist das immer noch was anderes, das kann ich ja völlig nachvollziehen. Also die freuen sich ja richtig daran. Da finde ich das auch wirklich wieder in Ordnung.
Wir hatten wieder so ein unterwältigendes Einhorn-Tischfeuerwerk, was kein Tischfeuerwerk so war, sondern was du so anzündest und machst und das plopp und dann fliegt oben so ein bisschen Plastikmüll raus und das war's.
Auch schön.
Die Leute saßen da einfach so, aha, das ist es jetzt. Cool. Natürlich schön 0 Uhr.
Ja, aber diese Enttäuschung kaufst du ja mit.
Die kaufst du mit. Diese bunte Verpackung und dann diese Enttäuschung, die mit einem Ploppen vorgetragen wird, einwandfrei. Ne? Also so kann man ein neues Jahr starten. Immer schön low expectations, da weiß man schon, erwarte nicht zu viel, dann wird das Jahr großartig. Ansonsten haben wir natürlich im Dachgeschoss zugeschaut, wie die ganzen Menschen hier um uns herum wirklich ihr Jahresgehalt verfeuert haben.
Obwohl sie kein Geld haben alle, ne?
Obwohl sie alle kein Geld haben, ja. Schlecht, geht ja allen so schlecht. Also wenn ich das Feuerwerk sehe, dann denke ich mir, okay, ihr habt vielleicht noch 2-3 Euro übrig. Naja, sei es drum. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr seid ebenfalls gut in das Jahr 2025 gestartet. Wir machen wie üblich zu Beginn des Jahres einen kleinen Ausblick. Wir endeten mit unserem Rückblick letztes Jahr. Und jetzt kommt der Ausblick. Wir werfen also mal einen Blick nach vorne und schauen mal, was wir dieses Jahr mit dem Podcast so geplant haben, was wir so für private Lesevorkommen vorhaben. Ja, vielleicht auch vorkommen. Was wir so für private Lesevorhaben haben. Und welche Ziele wir uns gesetzt haben. Vielleicht verraten wir auch schon das ein oder andere Buch, das es dieses Jahr auf unsere Roadmap geschafft hat. Dazu komme ich dann noch. Wir haben, wie wir die Roadmap gebaut haben und was da rausgekommen ist, das machen wir dann noch. Aber von euch möchte ich jetzt erstmal wissen, Alex und Max, wie ist denn euer Lesejahr gestartet? Oder wie seid ihr denn in das Lesejahr gestartet? Habt ihr schon Bücher abgeschlossen? Gab es schon Highlights? Nur ganz kurz, also wir gehen jetzt nicht, machen jetzt keinen großen Rückblick, sondern nur ein, zwei Sätze und dann zum nächsten.
Ich darf tatsächlich sehr negativ gestartet. Und zwar das, was mit der in 10 Tagen von heute an bevorstehenden Intronisierung Trumps zu tun. Ich habe zwischen den Jahren angefangen, von J.D. Vance Hillbilly Elegy zu lesen. Und meine Fresse. Es ist wahnsinnig interessant, wenn er da über die Leute spricht. Super. Aber auf den ersten 40 Seiten kommt auf seine Familie zu sprechen und insbesondere der Part, der irgendwo im 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, egal ob mütterlicher oder väterlicherseits, es gab, glaube ich, kaum einen in seiner Familie, der nicht mal irgendwann mal irgendjemanden umgebracht hat. Einer dieser Tötungsdelikte hat es sogar mal in eine Zeitung geschafft, ich glaube sogar die New York Times oder Washington Times, weiß ich gar nicht. Und das Schlimme ist, dass J.D. Vance da durchaus stolz ist auf seine Vorfahren. Das waren halt Leute, die das Gesetz zur Not selbst in die Hand genommen haben, ne, weil der Staat sich nicht um die kümmerte. Und diese Sicht auf die Hillbillies und auf seine eigene Familie, das kommt zumindest in dem Teil, ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, in dem Teil immer wieder vor, also es bricht immer wieder voraus. Wenn ich jetzt bedenke, dass der Typ in 10 Tagen Vizepräsident der USA wird, habe ich jetzt schon keine Lust mehr drauf auf das, was wahrscheinlich auf uns zukommt. Zumindest wenn man bedenkt, wie er scheinbar auf die Politik schaut und jetzt Teil davon ist. Also kein Bock, jetzt schon nicht. Falls ich richtig zwischen den Zeilen gelesen haben sollte. Inhaltlich mega interessant, aber nee, nicht der Typ, überhaupt nicht.
Also interessant fand ich das. Das wurde ja, glaube ich, sogar mal im literarischen Quartett vorgestellt. Ob ich es lesen werde, weiß ich nicht. Aber mein Jahr ist grundsätzlich gut gestartet. Oh, sorry, Alex.
Nee, ich wollte nur sagen, es ist ja jetzt ein paar Jahre später. Damals war er ja auch unter der ersten Trump-Regierung, war er, nur weiß Gott, kein Freund von Trump. Das hat sich jetzt erst in letzter Zeit gewandelt. Aber ich glaube, diese konservativen, erzkonservativen Ansichten, die finden sich hier in diesem Buch. Und jetzt hat er, ist er halt quasi, wie sagt man so schön, an den Schalthebeln der Macht ganz oben angekommen. Und ist,
Frage ja, ist ja
Speichellecker Trumps, wenn man so mitunter das deswegen verfolgt.
Genau die Frage, ist er denn Freund von Trump geworden oder ist er einfach ein Freund von Macht? Ja. Wie viele, wie die Tech-Elite Kaliforniens oder der USA, die sich ja auch in Trumps Speichel suhlen.
Werden spannende 4 Jahre. Das ja. ist jetzt schon klar, glaube ich. So,
aber
so,
Max, genug davon. Aber
bitte. Genau, Max, bitte.
Ja, also ich bin gut lesend ins neue Jahr gekommen. Hab auch schon das erste Weihnachtsgeschenk ausgelesen mit einem Buch von Roger Devec. Das Prinzip trotzdem, wie wir den Journalismus von den Medien vor den Medien retten. Hab Eva Illus soziologischen Essay zur explosiven Moderne, wo es so um Emotionen geht, abgeschlossen. Hab in der Schule noch wieder den Faust beendet. Und also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ja auch Ende des Jahres quasi, was dann für mich schon immer ins neue Jahr zählt, weil ich immer von Leserückblick zu Leserückblick zähle, weil alles andere Quatsch wäre, habe ich ja auch noch ein paar Kleinigkeiten geschafft. Also ich bin nicht unzufrieden und jetzt gerade lese ich eines der Bücher, das auch auf meiner Leseliste steht, deswegen halte ich das noch vor. Aber Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Sehr gut. Bei mir geht's ganz ähnlich. Also ich lese auch immer von Leserückblick zu Leserückblick. Dementsprechend mein erstes dieses Jahr abgeschlossenes Buch habe ich im Dezember schon angefangen. Das war Rumo von Walter Mörs und es ist ein grandioses Buch. Es ist so rund an allen Ecken und Enden. Also ich kann das einfach nur weiterempfehlen.
Ich möchte deine fehlgeleitete Metapher kurz herausstellen. Es ist so rund an allen Ecken und Enden. Das ist doch kein schönes Bild.
Ja doch, selbst diese Ecken und Enden sind so rund, dass es...
Es hat also nicht mal mehr Ecken und Kanten, das ist natürlich bedauerlich.
Ja, das werden wir vielleicht noch rausfinden dieses Jahr. Vielleicht knechte ich euch, dieses Buch zu lesen, aber eigentlich müssen wir ein anderes, wenn wir eins von ihm lesen, ein anderes lesen. Aber das schauen wir mal, wie das Jahr läuft. Rumo ist ein absolut toller Abenteuerroman. Dann natürlich unser Podcast-Buch für den Januar. Das hatten wir auch schon mehrmals ja angeteased, beziehungsweise auch schon angesprochen. Wir lesen ja Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Von Martina Hefter. Das habe ich auch relativ schnell fertig gelesen und dann jetzt letztens, kürzlichst beendet. Und ich war einfach wahnsinnig angetan davon. Ruth Maria Thomas, die schönste Version. Ein grandioses Buch. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von 2,5 Tagen gelesen. Ich habe 2,5 Tage gebraucht, weil ich dazwischen ein bisschen arbeiten musste. Ansonsten wäre das wahrscheinlich in einem Rutsch durchgelesen worden. Ich hatte lange, so gefangen von dem Buch war ich schwerlich lange nicht mehr.
Wow.
Das ist wirklich, hat einen Sog erzeugt, dass ich wissen wollte, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt. Die Sprache war toll. Diese Kraft hinter diesem Buch ist grandios. Das Thema ist natürlich erschreckend, aber wie sie mit diesem Thema umgeht, absolut großartig. Auf jeden Fall besser als Denise Odes Ich stelle mich schlafend, da wurde eine sehr ähnliche Thematik ja behandelt. Es geht ja um Gewalt in einer Beziehung. Es wird anders beleuchtet, aber das Grundthema ist das gleiche. Und es hat mich wesentlich mehr fasziniert als auch 22 Bahnen von Caroline Wahl. Tolles Buch. Einfach wirklich grandioses Buch. Und ob es vielleicht sogar den Buchpreis verdient hätte, darüber sprechen wir dann, wenn wir im Januar unsere Besprechung zu Martina Hefters Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Machen. Da werde ich vielleicht noch mal 1-2 Sätze dazu sagen.
Bin gespannt.
Denn soweit ich weiß, stand es ja mindestens auf der Longlist. Auf der Shortlist hat es, glaube ich, nicht geschafft, ne?
Korrekt.
Und da können wir dann nochmal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall grandioses Buch. Das kann ich nur weiterempfehlen.
Also ich bin jetzt nicht ganz so euphorisch wie du. Aber ich fand es schon echt gut. Also es krankt aber an der Stelle, die mein persönlicher Geschmack ist. Dafür kann jetzt die Autorin nichts. Ich komme immer weiter davon ab, dass ich diese autobiografisch berichtenden Texte mag. Sie gehen mir mit der Zeit lang. Also das ist gerade Zeitgeist, I know. Das ist für mich völlig nachvollziehbar. Und wenn man da drauf steht, ist das völlig in Ordnung. Aber ich bin eher bei dieser ganz altbackenen, wir haben einen auktorialen Erzähler. Und der erzählt uns etwas. Und das ist auch eine echte Erzählung. Und nicht so ein autobiografischer Bericht, wo die Grenzen zerfließen und Übergänge.
Ja.
Wie gesagt, es ist ein tolles Buch. Ich habe mich an ganz vielen Stellen an eigene Jugendzeiten erinnert, gefühlt. Gerade als die Jugend dort auch beschrieben wird.
Voll, ja.
Das war schon echt cool. Aber ja, wir können in der anderen Folge nochmal drüber sprechen.
Ja, sehr gerne. Und das Buch, was ich jetzt gerade noch angefangen habe, das sind wir nämlich auch wieder bei einem richtig klassischen Erzähler, ist Tod und Teufel von Frank Schätzing. Das ist ja irgendwann in den 90ern erschienen. Da kam ja jetzt die Fortsetzung Helden. Und das war ein krasser Bruch, weil das wirklich so eine ganz klassisch erzählte Geschichte, ein ganz klassischer Schätzing ist. So ein bisschen viele Informationen auch um Köln und das Kölner Mittelalter und so weiter, total spannend, aber auch ein bisschen reißerisch erzählt. Und so ein bisschen voraussehbar auch an einigen Stellen. Also das ist, aber es ist wirklich ein Lesevergnügen. Das macht schon wirklich Spaß. Und ich bin gespannt, wie er das mit Helden fortsetzt. Helden ist ja, wer ist doppelt so dick? Und da kommen wir dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres nochmal drauf, wenn mir der erste Band jetzt gefällt. Mal schauen. Über die Thematik mit KI-generierten Bildern hatte ich ja schon bei Instagram ein bisschen was
geschrieben.
Granted. Es ist so eine peinliche Scheiße für den Verlag. Wobei ich festgestellt habe, dass Helden bei Kiwi, also Kiepermann-Witsch, erschienen ist und nicht bei, ich glaube, wie heißt der andere? Blossom, weiß ich gerade gar nicht wieder. Es ist ein anderer Verlag. Das Cover sieht sehr ähnlich aus, aber es ist ein anderer Verlag. Und der Band, der bei Kiwi erschienen ist, also Helden, der hat ein besseres Design. Da gibt es keine solche eklatanten Fehler wie bei dem ersten. Naja.
Ich habe es meinem Schwiegervater geschenkt zu seinem Geburtstag im November. Hab noch keine Rückmeldung, hab aber auch noch nicht nachgefragt. We'll see. Jo.
Apropos we'll see. Unsere Lesevorhaben, die küren wir ja sozusagen, beziehungsweise wir nehmen uns ja immer in unseren Ausblicken vor, was wollen wir dieses Jahr denn lesen? Das ist eine Momentaufnahme, das heißt, da können zum Teil Bücher draufstehen, die wir vielleicht schon eine ganze Weile vor uns herschieben, die so auf unserem Pile of Shame so vor sich hin gammeln. Häufig schaffen es aber auch einfach Bücher darauf, die jetzt gerade neu erschienen sind oder neu erscheinen noch, wo wir sagen, die wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall lesen. Und am Ende des Jahres schauen wir dann zurück, was haben wir denn wirklich von unserer kleinen Vorhabenliste gelesen. Und das haben wir geteilt in Sachbücher und Belletristik. Und da würde ich sagen, macht jeder, ja, was würdet ihr sagen, 3 bis 4 so um den Dreh. Also ich habe ein paar mehr aufgeschrieben, aber ich würde das ein bisschen einkürzen, dass wir jetzt nicht ewig lang hier hin und her diskutieren. Ja. No. Da würde ich sagen, fangen wir mit den Sachbüchern an und da gehen wir einfach mal die Reihe durch. Max fängt an, dann Alex, dann ich und dann wieder von vorne los, bis wir damit durch sind und machen das gleich noch bei der Belletristik. Und danach kommen wir hier zu unserer Podcast-Planung, also was wir mit dem Podcast dieses Jahr vorhaben. Okay. Also bitte, Max, dein erstes Sachbuch.
Das ist natürlich jetzt eine schwere Entscheidung. Also eins der Bücher wollen wir auch im Podcast lesen, deswegen bin ich mir unschlüssig, ob ich das gleich mit nennen soll. Aber ich nehme mal das, was ich schon angeteased hatte, weil ich es gerade lese. Von Jens Bisky, Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 34. In dem Text, in dem er so den Untergang der Weimarer Republik schildert aus wahnsinnig vielen Perspektiven. Und ich würde es mal nennen, was oben drüber steht, ist, warum ist es gescheitert? Und die Frage interessiert mich ja jetzt schon länger. Ich hatte letztes Jahr Schicksalsstunden einer Demokratie, das aufhaltsame Ende der Weimarer Republik gelesen von Volker Ulrich. Ist noch vertiefter. Also hier werden auf Aspekte eingegangen, also hier wird auf Aspekte eingegangen, das ist schon wirklich tiefgreifend. Manchmal wirklich sehr minutiös, das strengt dann ein bisschen an, aber ich finde es trotzdem gut geschrieben. Wahnsinnig kenntnisreich Und für mich bisher eine Empfehlung, ich habe jetzt die ersten 250 Seiten gelesen, mir macht's Spaß, in Anführungszeichen. Es ist halt eine politische Analyse irgendwo auch. Aber auch Kulturgeschichte, ja. Ist ganz viel dabei. Ich finde es interessant.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend, ja. Sag mal, wie denn dein Schlussfazit ist. Das können wir dann wahrscheinlich mal in einem Leserückblick oder sowas machen.
Gern.
Jo. Das Buch, was du angesprochen hast, was wir im Podcast lesen, das Sachbuch, da kommen wir dann später drauf bei unserer Podcast-Planung. Da werden wir das auf jeden Fall noch erwähnen. Das habe ich jetzt bei mir zum Beispiel auch aus den Sachbüchern rausgelassen. Mhm. Mein erster Titel ist von Ann Applebaum. Den hast du, glaube ich, auch auf dem Zettel, Max. Ich weiß nicht, ob du den auch hier mit drauf hast oder ob du den gekauft hast. Und auf jeden Fall die Achse der Autokraten. Dort geht sie der Frage nach, wie moderne Diktaturen und Autokratien sich gegenseitig an der Macht erhalten. Also wie Geld fließt, wie man sich gegenseitig Straffreiheit verschafft oder Asyl gewährt etc. Wie man Sanktionen umgeht und so weiter. Ich habe noch nicht reingelesen. Das war eine Empfehlung von, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Herfried Münkler, richtig?
Bei der Süddeutschen. Ja, die Frau hat den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Nee, den Friedenspreis. Dementsprechend kann da jetzt nicht so viel falsch dran sein. Ich fand das thematisch ganz interessant. Die Frage ist, wie gut kann man das auf den 250 Seiten schildern? Das wird dann sicherlich auch Teil einer Review sein, die wir ja auch hier in einem Rückblick, vor allem wenn wir es beide lesen wollen, machen können.
Je nachdem, wenn ich es schaffe, mein Schätzing jetzt im Januar noch zu Ende zu lesen, dann ist das nächste Buch. Das heißt, bevor wir dann in den Februar mit unserem Februarbuch starten, würde ich das gerne auch noch schaffen. Ist übrigens der Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Meine ich doch, genau.
Genau. Erschien bei Siedler, das vielleicht noch dazu. Genau, das wäre sozusagen mein erstes Sachbuch. Alex, wie sieht es bei dir aus?
Ja, kann man kurz machen. Ich habe sowieso bloß zwei jetzt ganz konkret bei mir auf der Liste. Und eins habe ich schon angefangen, nämlich J.D. Vance. Ich zähle das jetzt einfach mal zu den Sachbüchern, auch wenn es eher eine autobiografische Familiengeschichte ist. Aber da ja sehr viel über die Hillbillies spricht, denke ich mal, darf man das durchaus als Sachbuch durchgehen lassen. Mehr brauche ich gar nicht dazu sagen.
Ja, sehr gut. Das, wie gesagt, da bin ich auch wahnsinnig drauf gespannt. Also da mehr drüber zu hören und deine abschließende Meinung vor allen Dingen auch.
Also es wird kein Buch sein, was ich jetzt am Stück lese. Das geht wahrscheinlich nur noch häppchenweise.
Ja. Gut. Du musst auch ein bisschen an deine geistige Gesundheit denken, ne?
Es macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also wenn du dann, wie gesagt, inhaltlich, wenn es da über die Leute geht, ist das mega interessant, aber diese Verachtung dem Staat gegenüber, die dort immer wieder durchbricht, das ist, ich weiß gar nicht, warum man das, was hast du gesagt, Max, im literarischen Quartett wurde das besprochen? Ich glaube, man hatte damals gar nicht diesen Blickwinkel drauf und eben jetzt aufgrund der politischen Entwicklung der letzten Jahre ist es jetzt vielleicht auch erst ins Bewusstsein gekommen, aber dieses Buch, weiß ich nicht. Ja. Aber gucken, ich werde es zu Ende lesen und gebe Bericht.
Sehr gut. Max, dein nächstes Buch.
Mein nächstes Buch, du hast mir glücklicherweise noch eins abgenommen, das ist ganz, ganz freundlich von dir, dadurch, dass ich Ann Applebaum ja auch auf meinem Zettel hatte. Ich entscheide mich für Josef Debreceni, Kaltes Krematorium. Das ist ein Bericht von einem Zeitzeugen, der Auschwitz überlebt hat. Und ich finde diese Schilderung sehr, sehr interessant. Es hat auch ausführlichste Vorschusslorbeeren bekommen. Und nachdem ich das Konzentrationslager und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau letztes Jahr mit meiner Frau besucht hatte, interessiert es mich natürlich noch mehr. Aber ich hatte vor 2 Jahren von Severina Smaglewska oder Smaglewskaja, wie auch immer, Rauch über Birkenau heißt ja, glaube ich, oder heißt das Buch, glaube ich, gelesen. Und das sind, ich weiß nicht, warum mich diese Erfahrungsberichte, vor allem die sind so sprachgewaltig, die bewegen mich Und ich finde, das sind Dinge, gerade kam jetzt wieder eine Studie raus, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung oder der Deutschen, ich bin mir gerade unschlüssig, noch nie was vom Holocaust gehört hat. Man darf diese Erinnerung niemals untergehen lassen. Niemals.
Ja. Der Rauch über Birkenau war von Liana Milu.
Dann muss ich kurz nachschlagen, von wem, wie das andere Buch heißt.
Dann mache ich an der Zeit mit meinem zweiten weiter. Ich hatte das letztes Jahr, glaube ich, schon mal angesprochen, und zwar von Stefan Thome, Schmales Gewässer, gefährliche Strömung. Das ist ein Buch, das sich mit dem Konflikt in der Taiwanstraße beschäftigt. Hintergrund geopolitisch, da hatten wir auch, glaube ich, drüber letztes Jahr schon gesprochen, als wir Herr Fried Münklers Buch gelesen haben, hatten. Es geht darum, dass Peking Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, die wieder vereinigt werden muss mit dem Mutterland, zur Not auch mit militärischer Gewalt. So hat sich Xi Jinping jedenfalls immer mal wieder angekündigt. Taipei hingegen möchte natürlich seine faktische Unabhängigkeit und hart erkämpfte Demokratie verteidigen und bewahren. Und da hängt natürlich auch ganz viel Geopolitik dazu noch dran. Die schmale Taiwanstraße ist ein sehr großer Durchfahrtskanal für einen großen Teil des Welthandels. In Taiwan sitzen nicht unwichtige, beziehungsweise schon eine mit die größten Chiphersteller weltweit, mit TSMC zum Beispiel. Und dementsprechend ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt, geopolitisch gesehen, und ein wahnsinnig wichtiges Land. Und mich interessiert einfach dieser Konflikt und die Hintergründe des Konflikts und was es da für Chancen, Möglichkeiten, Risiken gibt. Das Buch ist, glaube ich, auch nicht so umfangreich. Ich habe jetzt gerade gar keine Seitenanzahl vor Augen. Tja, wissen wir nicht. Hat Seiten, wahrscheinlich. Ich kann euch sagen, es wiegt 515 Gramm. Das ist immer ganz hilfreich. 366 Seiten, hier steht es. Genau, also ist auch nicht so umfangreich. Ja, stand auf der Longlist des NDR Sachbuchpreises 2024. Hat bisher ganz gute Rezensionen bekommen, deswegen ist das meine Nummer 2.
Okay. Mein zweites Sachbuch. Gerade gesehen, mittlerweile schon 40 Jahre alt oder wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Oliver Sacks, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Wer den nicht kennt, das ist sein zweites Buch. Sein erstes Buch war Awakenings, Zeit des Erwachens. Und Sex ist ein englischer Psychologe gewesen, der aber in den USA lebte und lehrte, an auch einer recht renommierten Universität. Und der hatte unter anderem diese europäische Schlafkrankheit untersucht, bei der Menschen irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts in einen komatösen Zustand gefallen sind, und ihm ist es gelungen, mit Hilfe von irgendeinen chemischen Substanzen, die für eine kurze Zeit wieder aufzuwecken, bevor der Körper sich an diese Substanz gewöhnt hat und die Leute halt wieder eindämmerten, was mit Robin Williams übrigens auch verfilmt wurde. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, sehr, sehr sehenswert, der Film. Robert De Niro spielt einen Patienten, Robin Williams den Psychologen. Und der hatte aber noch ein zweites Buch geschrieben, eben Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und das sind 24 Fallgeschichten aus der Psychiatrie, denen von außen betrachtet die kuriosesten Sachen geschehen. Und er beschreibt aber, dass wie winzigste Hirnverletzungen, wie Tumorerkrankungen, wie Veränderungen in der Körperchemie gewissermaßen den Geist verwirren können, wie die Einfluss darauf haben und was das dann eben mit dem Menschen anstellt. Freue ich mich sehr drauf, finde ich sehr spannend, 40 Jahre alt. Mal gucken.
Es klingt auf jeden Fall interessant und ich mag den Titel. Der Titel hat direkt Bock gemacht, ich weiß auch nicht warum. Ich möchte an der Stelle nochmal schnell richtig stellen. Die Autorin heißt Severina Smaglewska und das Buch heißt Die Frauen von Birkenau. Erschienen im Schössling Verlag meines Wissens, zumindest im Original. Kann ich jedem Menschen nur ans Herz legen. Es ist wirklich ebenso eindrücklich geschrieben. Die Frau war auch bei den Nürnberger Prozessen dabei als Journalistin. Ganz großes Schreiben, was sie da geleistet hat. Aber letztes Buch, das ich mir vorgenommen habe, und das sind quasi zwei, aber ob ich das eine überhaupt kaufe, weiß ich noch nicht, aber grundsätzlich ist das natürlich immer das Ziel. Wir sind ja im großen Jubiläumsjahr. Von wem?
Thomas Mann.
Korrekt. Und dementsprechend bringt der S. Fischer Verlag ganz viele tolle Auflagen von seinen Büchern raus. Aber die Taschenbuchausgaben oder ähnliches, die interessieren mich jetzt nicht besonders, weil die meisten davon habe ich schon und mehr als einmal ist Quatsch. Stattdessen gibt es einmal einen Abdruck seiner Reden an die mit in die, die den Titel tragen Deutsche Hörer, die er für, ich glaube, die BBC gehalten hat und die dann über verschiedenste Möglichkeiten eben ausgestrahlt worden sind. Und gehört habe ich diese Reden schon von ihm, aber ich glaube, es ist auch ganz interessant, diese Reden einmal vollständig zu lesen und seine Argumentation dort nachzuvollziehen, plus auch die kommunikativen Grenzen zu sehen, wo eine Argumentation dann vielleicht gekürzt werden muss, damit man eben nicht 2,5 Stunden spricht, sondern eben nur 6 Minuten oder 5 und dort drin ein paar Appelle richtet, die ihren Anteil daran haben, dass am Ende der Nationalsozialismus zum Glück zusammengebrochen ist. Und diese Reden passen natürlich dazu, das sind ja Sachtexte grundsätzlich und am 28. Mai kommt noch der nächste Band der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe raus, nämlich Essays Band 3 von 1926 bis 1933, alle Essays mit Kommentierung. Und wenn die nicht so schweineteuer wären, wäre die Entscheidung viel leichter.
Kostet die auch wieder 200?
Nee, 350.
Oh, fuck.
Und das macht die Entscheidung wirklich, wirklich schwer. Deswegen, ja, sagen wir mal so, kritisch.
Ja, das ist dann schon sehr schmerzhaft. Also man, dass man mittlerweile bei auch wissenschaftlichen Ausgaben und kommentierten Ausgaben ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, weiß man. Und da hat man sich auch an einige Preise gewöhnt. Aber das sind natürlich nochmal ganz andere Kategorien. Das sind ja fast schon Wertanlagen.
Definitiv. Und das muss man sich schon genau überlegen, ob es das wert ist oder nicht. Und das werde ich noch mir überlegen. Das Problem ist, ich habe kurz danach Geburtstag. Und das ist, nennen wir es mal ein Problem. Weil da hat man theoretisch eine Rechtfertigung im Hinterkopf, die aber nicht sein muss. Also das, wie gesagt, überlege ich mir wirklich noch ganz genau, weil das wirklich sehr viel Geld ist für nicht ganz so viel.
Ja, das ist richtig. So, mein letztes Buch sollte eigentlich werden John Edward Landon, Rhetorik macht Rom, die Kraft der Redekunst im Imperium Romanum. Ich hatte von dem Buch einiges erwartet, eben dass es um das ganze Thema Rhetorik und wie Rhetorik Macht erhalten hat und konstruiert hat im antiken Rom, dass es darum geht. Aber ich las kürzlichst eine Rezension in der FAZ, geschrieben von Melanie Möller, und die war überhaupt nicht überzeugt. Hm. Die das Buch halbwegs zerrissen, dass es eine sehr steile These gibt und also dass die Ermordung Cäsars auf ein rhetorisches Skript zurückzuführen ist und auch die Architektur Roms sich durch die Rhetorik hat beeinflussen lassen. Und das scheint alles nicht wirklich viel Hand und Fuß zu haben. Und die Tatsache, dass der ganze Anmerkungs- und Literaturapparat ein bisschen mehr als die Hälfte des Buches ausmacht, klingt auch schon ein bisschen verdächtig. Dementsprechend ist das, glaube ich, eher ein Buch, was ich mir mal, ich hoffe mal, dass es die Uni-Bibliothek vielleicht mal hat oder sowas, dass man da mal reinblättern kann und mal reinlesen kann. Aber ansonsten sind mir, glaube ich, 32 Euro dafür, 32 oder 36, ich glaube 32 Euro dafür zu viel. Dementsprechend würde ich ausweichen auf ein Buch, das Max schon gelesen hat, das mich jetzt natürlich ein bisschen mehr umtreibt, da meine Tochter langsam auch ins digitale Alter vorprescht, beziehungsweise schon mittendrin steckt. Jonathan Haidt, Generation, oder Jonathan Haidt heißt der, ne? Mhm. Generation Angst, wie wir unsere Kinder in die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen. Das liegt schon eine Weile auf meinem Lesestapel, seitdem du das mal angekündigt hattest, beziehungsweise auch mal drüber gesprochen hast, dass du es gelesen hattest. Dementsprechend ist das jetzt wieder in der Prio-Liste ein bisschen weiter nach oben gerutscht. genauso wie, und das hatte ich aber auch schon mal irgendwann erwähnt, Bernd Brunner Unterwegs ins Morgenland, was pilgerreisende Abenteuer erwarteten und was sie fanden. Also so eine kleine Geschichte der Erwartungshaltung von Pilgerreisenden. Ja, und das wären dann meine letzten Sachbücher. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt morgen zur Belletristik und da halten wir es ganz genauso. Vielleicht jeder drei oder sowas. Nope. Sucht was Schönes raus. Und diesmal darf Alex gleich weitermachen, beziehungsweise den Anfang machen.
Dann mache ich schon was Bekanntes, was ich auch schon erzählt habe in den letzten Folgen. Caroline Wahl, Windstärke 17. Das ist schon ein Must-Read-Buch für mich dieses Jahr. Landet definitiv auf dem Tisch, auf dem Nachtschränkchen, wird gelesen.
Ich bin wirklich gespannt über deine Ansicht darüber.
Dann muss ich es zeitnah machen. Dann muss ich es wirklich zeitnah machen. Das ist gleich noch ein Ansporn. Nee, freue ich mich drauf. Und dann diskutieren wir mal. Philipp hatte es noch nicht gelesen. Philipp wird es nicht lesen.
Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Also wenn du das jetzt liest, absolut hype bist und ihr beide wirklich dann stundenlang auf mich einredet, dass man es dann doch lesen soll, dann okay. Dann wäre ich vielleicht mal, aber eigentlich ist, ich hatte es letztens wieder in der Hand in der Buchhandlung und es reizt mich so gar nicht. Also wie gesagt, ich war schwer enttäuscht vom ersten Band und wenn es letztendlich das gleiche nochmal ist mit einer anderen Protagonistin, dann brr. Da bin ich eher gespannt, ob Ruth-Maria Thomas ein zweites Buch dieses Jahr auflegt. Das wäre nämlich eine ähnlich spannende Frage wie bei Denise Ode, die ja auch mit ihrem ersten Roman eher, du hast es vorhin gesagt, Max, eher so ein bisschen autobiografisch gestützten Roman gebracht hat, der ja richtig gut war. Und der zweite Roman ist ein bisschen eingebrochen, weil der zweite Roman weniger autobiografisch war, sondern mehr fiktiv wahrscheinlich. Und da wäre auch hier genau die gleiche Frage, ist dieser erste Roman so stark geworden, weil so viel von ihr da drin steckt? Oder ist sie einfach eine richtig gute Autorin und kann dieses Niveau mit dem zweiten Roman auch halten? Das bleibt bei sowas dann immer spannend. Und wie gesagt, bei Caroline Wahl hat mich schon das erste enttäuscht und es gibt keinen Grund, das zweite zu lesen, weil so viel tolle andere Bücher auf meiner Liste stehen.
Gut.
Max.
Ich wieder.
Du wieder.
Ich bin mir gerade unschlüssig, ob wir das eine Buch, das hier mit auf der Liste steht, im Podcast lesen wollten.
Das weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall ziemlich luftig.
Ja, das wollten wir lesen. Das ist unser Mai-Buch.
Okay, dann werde ich das jetzt nicht vorstellen. Aber ich finde meine Umschreibung gut, damit man nicht direkt weiß, was es ist.
Ich musste auch direkt erstmal gucken.
ich bin gerade dabei.
Weil ansonsten nur noch, also es kommt noch ein aktuelles Buch, was dieses Jahr erst rauskommt. Der Rest sind alles klassische, teilweise sehr alte Bücher. Eins davon habe ich schon angefangen, den werde ich jetzt auch nicht erwähnen, den Magischen Berg, Zauberberg. Na, da habe ich die ersten 250 Seiten gelesen, aber ich kann, während ich in der Schule bin, ich kriege das abends nicht hin, mich da genug zu konzentrieren, um da vorwärts zu kommen. Dementsprechend ist der erstmal wieder zur Seite gelegt, aber es macht durchaus Spaß. Aber was ich jetzt wirklich vorstellen möchte, jetzt habe ich so viel vorweggeschoben, wie ich in meiner oder in der Instagram-Story schon zeigte, waren meine Frau und ich bei einer Lesung im Kulturpalast in Dresden von Sascha Stanišić. Und sein Buch Vor dem Fest ist noch einmal als gebundene Ausgabe aufgelegt worden. What? Und da zwei wunderschöne Lesetische ausstanden und man dort mich dazu gebracht hat, schwach zu werden, habe ich mir Vor dem Fest gekauft. Ich finde das auch ganz hübsch von der Darstellung her.
Ja,
und ich mag seine Erzählweise. Für mich, also ich fand das Buch ja selbst gelesen mit der Gießkanne und der Witwe schon supi. Aber wenn er es dann selber noch vorträgt, also meine Frau war nicht wirklich überzeugt, auch wenn es ein Geschenk für sie war, die Lesung, aber naja. aber nach der Lesung hat sie gesagt, ich will dieses Buch unbedingt lesen. Und jetzt ist natürlich mein Problem, ich habe die alle schon gelesen. Jetzt muss ich mich also mit den älteren Texten beschäftigen und Vor dem Fest, schauen wir mal, ich bin gespannt. Ist auch in einigen Bundesländern, glaube ich, sogar Schullektüre geworden.
Hat er dafür nicht einen Preis bekommen? Vor dem Fest, war das nicht eins seiner Preisträgerbücher?
Dies ist möglich. Wissen tue ich es nicht.
Ja, ein außergewöhnliches und mutiges Buch, für das Sascha Stanisic, das ist ja das zweite S wird wie ein Sch gesprochen, ne? Mhm. Völlig zu Recht mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2014 ausgezeichnet wurde. Stimmt, nicht unerwähnt bleiben sollte, dass und so weiter. Ja, dementsprechend, ich habe es auch hier liegen. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen, als Paperback, glaube ich, bei BTB erschienen. Dass es das jetzt noch mal als Hardcover gibt, ist eine dreiste Frechigkeit. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil,
habe ich einmal gewartet, hat sich einmal ausgezahlt. Ist doch schön.
Du hattest es also noch nicht?
Ich hatte es noch gar nicht.
Ah, okay, gut. Naja, also wenn ich es schon da habe, werde ich es mir nicht noch mal kaufen. Ist das
ja, das so. Kann ich verstehen.
Dafür gibt es zu viele andere gute Bücher, die ich noch kaufen muss. Jup. Also mir geht es ganz ähnlich wie dir, Max. Ich habe nur keine einzige neue Erscheinung auf meiner Lesevorhabensliste stehen. Es sind alles alte Texte. Bei drei Texten, die mache ich, glaube ich, zum Schluss. Max, wie viel hast du jetzt noch?
Ich habe noch genug. So ist es nicht.
Okay, also wir können noch eine Runde machen.
Gut, definitiv.
Dann stelle ich die nämlich hinten an. Ich möchte gerne dieses Jahr von Eugen Ruge Metropol lesen. Mhm. Ich weiß, ihr werdet eher bei anderen Texten von ihm, die würdet ihr eher priorisieren. Das habe ich vor Ewigkeiten von meiner Mutter mal geschenkt bekommen. Und ich habe ja letztes Jahr Pompeji gelesen. Ich mag seinen Schreibstil. Pompeji war jetzt nicht sein bester Text. Ich bin aber echt gespannt, wie er diese ganze Thematik dort aufarbeitet. Und darauf habe ich wirklich Lust. Ich hoffe, das kriege ich irgendwann unter dieses Jahr. Also Eugen Ruge Metropol. Es ist nur eine Dreiecksbeziehung. Während der Zeit des Komintern. Also es geht um Spionage, Sowjetzeit. Das könnte ganz, ganz spannend werden. Genau.
Mhm. Sehr gut.
Alex.
Kein Buch, ein Autor. Joe R. Lansdale hat sich 2024 zu einem meiner neuen Lieblingsautoren gemausert. Mittlerweile 5 Bücher von ihm gelesen, 4 davon eben im letzten Jahr. Und mir war das, ich hatte das bei der, als wir unseren Rückblick gemacht haben, gar nicht erzählt. Mein erstes Buch, was ich 2024 beendet habe, war von Lansdale. Und das letzte Buch, was ich 2024 beendet habe, war von Lansdale. Und zwischendrin habe ich noch 2 Bücher von ihm gelesen. Der Typ ist schriftstellerisch sehr, sehr arbeitsam. Und allein auf Wikipedia finden sich 25 Titel, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und da mir alle 5 Bücher, die ich bisher von ihm gelesen habe, außerordentliches Lesevergnügen bereitet haben, wird dieses Jahr definitiv von ihm sehr, sehr viel bei mir auf den Tisch landen. Das Problem ist, die Bücher werden aktuell nicht verlegt.
Das heißt, bei allen Büchern, die du liest. Irgendwie, ne?
Das heißt, antiquarisch kaufen und ja, da ich jetzt ich gucke schon, dass die Bücher wenigstens in einem guten, wenn nicht sogar in einem sehr guten Zustand sind. Und das sind leider aktuell nicht viele, die man im Angebot findet. Aber gucken. Deswegen kann ich keinen konkreten Titel nennen, aber es werden definitiv Geschichten von diesem Autorin bei mir auf dem Nachttisch landen. Weil es Nachtlektüre sind die hervorragend. So, jetzt Philipp, sorry.
Ja, alles gut. Wenn du sagst, du hast 5 bereits gelesen und weißt noch nicht, welches Buch von ihm als nächstes kommt, wie viele Titel hat er denn geschrieben? So, Pi mal Daumen.
Also. Bilde ich mir ein, sind wir bei 40.
Wow. Lebt er noch? Oder?
Ja, der lebt noch. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal ein Buch veröffentlicht hat.
Also ein sehr produktiver Autor.
Sehr, sehr produktiv. Der hatte so Anfang der 2000er so eine Hochphase. Da ist auch relativ viel von ihm dann in Deutschland erschienen. Vor allem im Bastei-Lübbe Verlag. Mhm. Die letzten Bücher waren dann aber eher so, kannte ich, bevor ich den Autoren gefunden habe, auch nicht. Der Golkander Verlag aus Berlin, bilde ich mir ein. Noch nie gehört von dem. Der verlegt ein bisschen was. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ist noch ein dritter, das erkenne ich jetzt von hier aus nicht. Der Dumont Verlag. Ne? So, jetzt bei den 5 Büchern, die ich gelesen habe, schon bei 3 Verlagen. Also das geht querbeet.
Ja gut, der Dumont Verlag verlegt ja gerne solche Autoren. Der verlegt ja auch Richard Russo zum Beispiel.
Ja, der übrigens auch bei mir auf dem Stapel noch liegt.
Mohawk, ne?
Mohawk, genau. Und vor allem diese gottverdammten Träume Was einfach mal vom Titel stimmt. mega geil ist.
Ja,
das
ist cool, ja. Ja. Okay, Max, dein.
Ich nehme mal
noch eine Runde. Genau, und dann machen wir noch, wenn ihr noch so ein, zwei Highlights habt, wo ihr sagt, die dann noch kurz und knackig hinten dran.
Das kriegen wir hin. Dass wir
noch zu unserer Planung kommen.
Ich weiß nicht, ob echt der Schriftsteller Christoph Hein was sagt. Ist ein ehemaliger DDR-Autor, mit dem ich zum ersten Mal im Studium in Verbindung oder in Berührung kam. Das Buch, das ich damals gelesen habe, und zwar auch sein Durchbruch, war Der fremde Freund bzw. Drachenblut. Der Titel des Buches sagt euch gar nichts über den Inhalt. Und das ist das Positive daran. Aber er schildert immer, das sind Gesellschaftsromane. Und häufig haben sie die DDR als Ziel oder zumindest als Thema. Und so auch in seinem neuen Buch, das dieses Jahr am 17.03. erscheint, nämlich Das Narrenschiff.
Das hast du aber gehört.
Ja, das stammt ursprünglich von Sebastian Brandt, ist aus der Renaissance, 15. Jahrhundert. Mhm. Und quasi auch eine Gesellschaftssatire, ja, wer alles an Bord des Narrenschiffs geht, und der machte sich quasi über die Menschen seiner Zeit lustig. Und Christoph Hein verlegt dieses Konzept auf die DDR, und ich kann da nur den Verlagstext hier mal kurz zitieren. Überzeugte Kommunisten, ehemals begeisterte Nazis, in Intrigen verstrickte Funktionäre, ihre Bürgerlichkeit in den Realsozialismus hinüberrettende Intellektuelle, Schuhverkäufer, Kellner, Fabrikarbeiter, Hausmeister und selbst ein hoher Stasi-Mann erkennen auf die ein oder andere Art ihre Zugehörigkeit zu einer unfreiwilligen Mannschaft an Bord eines Gemeinwesens, das sie zunehmend als Narrenschiff wahrnehmen und dessen Kurs auf immer bedrohlichere historische Klippen ausgerichtet ist. Und da finde ich die Konzeption schon so spannend, dass ich sage, okay, da möchte ich mich gern dran versuchen. Es hat nur einen Haken. 750 Seiten. Das wäre für mich, kann ich jetzt schon nur von der Konzeption, vom Umfang und vom Autor, jemand, der dafür prädestiniert ist, dieses Jahr den Deutschen Buchpreis zu gewinnen.
Schreib's mal als These auf.
Hast du ein Problem mit 750 Seiten? Das
750 Seiten sind ein Investment. Also ein schlechtes Buch oder ein mittelmäßiges Buch, da lese ich dir die 200 Seiten weg. Das ist mir wurscht. So, dann bin ich fertig, sage, oh, weiß ich nicht, war jetzt nicht so die Welt, aber geht. 750 Seiten sind ein Investment, dann habe ich 250 Seiten gelesen, denke, aber okay, vielleicht wird es noch besser. Und ich fand Der fremde Freund Drachenblut wirklich super. Und vielleicht kommt es ja noch. Und dann hast du im Zweifel 600, 700 Seiten gelesen, denkst, also ich weiß nicht, was hier noch kommen soll. Und dann war es ein schlechtes Investment. Es kann natürlich auch sein, dass es ein großartiges Investment ist an Zeit und Willen und Geisteskraft. Dann hat sie es ausgezahlt. Es ist gar kein, also grundsätzlich, ich mag das, wenn Autorinnen oder Autoren sich Zeit nehmen und ein vielschichtiges, vielfältiges und im Zweifel auch langes Buch schreiben. Aber es ist eben mit Risiko verbunden und das ist dann immer kritisch. Aber ich bin gespannt, wie es sein wird und freue mich trotzdem drauf.
Wir drücken dir die Daumen.
Merci.
Im besten Fall sagst du dir nach 750 Seiten, das hätte auch gern doppelt so lang sein können.
Das ist das Ziel, ja.
Das sind die schönsten Bücher.
Absolut. Okay. Apropos Investment. Also zum einen, um nochmal auf diese große Seitenanzahl nochmal Bezug zu nehmen. Ich konnte in meiner Jugendzeit, in der ich angefangen habe, wirklich so Fantasy-Wälzer zu lesen, gab es eine Zeit, wo die Bücher gar nicht dick genug sein konnten. Wo ich mir dachte, boah, einfach mach das Buch 2000 Seiten stark, es ist mir egal, ich will das jetzt alles lesen. Nachteil war, nachdem man dann so die guten Sachen gelesen hatte, hat man sich weitere solche dicken Wälzer angeschafft und die gelesen und darüber ist man abgestumpft. Und genau zu diesem Punkt gekommen, oder bin ich genau zu diesem Punkt gekommen, an dem Max jetzt ist, so dir zu überlegen, lohnt sich das jetzt? Weil da war so viel Schrott dabei, dass du einfach gelernt hast, ich habe jetzt hier viel Zeit verbrannt, um hier diese 1000 Seiten zu lesen oder die 800 Seiten hier. Und dann reduzierte sich so die Seitenanzahl. Wir haben uns im Podcast ja auch generell für die kleinere Bücher entschieden. Und dann wählt man schon sehr punktuell aus, wo man sagt, boah, hier ein bis zwei Bücher im Umfang von 800 bis 1000 Seiten pro Jahr, das kriegt man unter, mehr meistens nicht. Und deswegen gibt es bei mir 1, 2, 3, 4 Bücher dieses Jahr, die gleichrangig mein Sommerurlaub füllen. Und zwar aber nur eins davon.
Oh, das ist schwer.
Und das ist richtig schwer. Denn es sind in dem Fall auch Bücher, bei denen ich mir fast sicher bin, dass sich das Investment lohnt. Denn, ich sage euch kurz die Titel, Dante Alighieris Göttliche Komödie, nochmal komplett, diesmal die Prosa-Ausgabe. Thomas Manns Zauberberg, du hast ja gerade schon angefangen und hast ja angesprochen, ne? Man braucht die Konzentration dafür. Ich habe die ersten 20 Seiten gelesen und festgestellt, das ist ein Buch, auf das, da möchte ich dranbleiben. Das möchte ich am Stück lesen, mehr oder weniger, ohne große Unterbrechung. Das heißt, es geht auch nur in Sommerferien, also im Sommer, wo man wirklich am Stück viel Zeit hat. Und jetzt kommen die eigentlichen Brecher, nämlich eigentlich das Buch, was ich mir vorgenommen hatte, dieses Jahr zu lesen, also schon letztes Jahr, nämlich Krieg und Frieden von Tolstoi, wo ich mich immer noch in Arsch beiße, dass ich am Ende doch die Paperback-Variante im Schuber genommen habe von DTV, anstatt die Hansa-Ausgabe in Leihen gebunden, die aber einfach mal 80 Euro kostet oder sowas. Und das letzte Buch, was ich jetzt kürzlichst gekauft habe, da habe ich mich für die Hansa-Ausgabe entschieden. Miguel de Cervantes, Don Quixote. Das sind diese vier Brocken und einen davon möchte ich gerne dieses Jahr lesen. Aktuell führt Don Quixote. Mal gucken, wenn die Zeit dann ran ist. Ich muss noch mal in alle reinlesen und gucken, was ich vielleicht auch jetzt parallel schon lesen kann, also bevor ich sozusagen an diese lange Zeit habe. Aber eigentlich möchte ich mich auch so darauf einlassen, dass ich, wenn es mich dann packt, dass ich das dann nicht so im Bus früh irgendwie zwischen Tür und Angel lese, sondern dass ich mich dann wirklich hinsetze und sage, jetzt den ganzen Abend widme ich mich nur dem Buch, Zettel und Stift daneben, dass man sich irgendwie Gedanken aufschreiben kann dazu. Und dann wird das wirklich gelesen. Wie gesagt, es widerstreitende Gefühle. Aktuell Don Quixote vorne leicht vor dem Zauberberg. Der Zauberberg hat natürlich das kleine Sternchen dran, da Thomas Mann ja ist. Und wo würde das besser passen, als das dieses Jahr zu lesen? Schauen wir mal.
Ich bin auf deine Entscheidung gespannt.
Ja, ich auch. So, Alex.
Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wie viele Seiten das Buch hier hat. Ah nee, kommt nicht ganz ran. Können wir kurz machen, es ist mal wieder soweit für den nächsten John Grisham.
Ein Jahr ohne, jetzt geht's wieder weiter.
Ein Jahr ohne, jetzt kann auch mal wieder einer gelesen werden. Der Regenmacher, das ist auch in der Liste der Veröffentlichung, der mittlerweile dann müsste das sechste Buch sein, was er veröffentlicht hat. Und ist auch das sechste Buch, was ich jetzt von ihm lese.
Du liest chronologisch, ne?
Ich will dir die Reihe nach lesen. Die haben ja, glaube ich, größtenteils überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber der kann. Ne? Mhm. 606 Seiten hat es übrigens. Mhm. Und so ein mittellanges Buch. Bin gespannt. Da ist es.
Sehr cool.
Wird gelesen.
Was ich daran ja immer so spannend finde, das mögen ja einzeln für sich dann teilweise gar keine herausragenden Bücher sein. Sondern im besten Fall oder im Zweifelsfall sind es einfach gute Bücher, die sich gut wegschmökern lassen und die ganz fein sind.
Genau.
Wenn du so einen produktiven Autor hast, wie John Grisham oder wie Stephen King, und du jemand bist, der es schafft, dich durch das ganze Werk zu arbeiten, dann bekommt das so eine Metaebene. Und das finde ich dann immer spannend. Dann verzeihst du, das ist vollkommen okay, dass dazwischen auch mal ein Schrottbuch ist. Dann kannst du die aber gut einordnen zu seinen Schaffensphasen, kannst intertextuelle Bezüge herstellen zwischen den ganzen Titeln. Freust dich natürlich auch, wenn Dinge wieder aufgegriffen werden, so 17 Bücher später. Und das ist natürlich dann so ein ganz eigener Charme. Und das finde ich cool. Deswegen Respekt, dass du da dran bleibst. Ich bin gespannt.
Ja, nee, das ist also, wie du schon sagtest, es ist jetzt nicht diese Hochliteratur, dieses krasse, aber auch hier muss man vielleicht auch wieder die deutschen Übersetzer loben, die es wirklich schaffen, sehr, sehr feines Deutsch da aufs Papier zu zaubern. Es sind Schmökerbücher, es ist es macht Spaß, die Dinger zu lesen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ein Jahr jetzt nicht gelesen, davor fünfer quasi fast am Stück, ob man den, kennt ihr bestimmt auch, ob man den Autor wiedererkennt. Es gibt ja so, diese Autoren haben ja so diesen Stil. Und auch wenn du vielleicht Jahre später dir das Buch oder ein neues Buch in die Hand nimmst, ne, dann denkst du, okay, ja, das ist der Autor oder die Autorin. Das genau so. Bin mal gespannt, ob das hier, dieses Gefühl auch wieder durchkommt.
Ja. Berichte. Ich kann dich dann am Ende des Jahres wieder fragen. Warte mal, ich schreibe mir das mal hier auf. Alex,
ja, das war ja.
Das haben wir beim letzten Mal ja gemacht.
Das war ja peinlich,
Alex,
dass ich dazugeben musste, nichts gelesen zu haben.
John Grisham. Ja. Auswertung. Mal gucken, wie viel du schaffst.
So machen wir das.
Ich erstelle mir gleich schon die Datei für die Auswertung des Jahres und dann schreibe ich das schon rein. So, hat jetzt jemand von euch noch so ein Ding, das er unbedingt noch hier einwerfen möchte? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ansonsten würde ich dann schnell zur Podcast-Planung für dieses Jahr kommen, was wir so ein bisschen vorhaben, was so Roadmap-mäßig ansteht. Und
Nachdem du ja deine Klassiker angedeutet hast, ihr kennt ja mein Ziel, mich einmal quer durch die russische Literatur zu probieren und zu schauen, wer liegt mir. Und jetzt ist Tolstoi schon mal mit Karenina zumindest angedeutet. Dostojewski habe ich Rodion Raskolnikow gelesen. Und einer der wichtigsten Autoren des 19. Jahrhunderts oder des mittleren, mittleren 19. Jahrhunderts ist Iwan Gonscharow. Und der hat drei ganz große Romane geschrieben. Der erste davon ist Eine gewöhnliche Geschichte. Auch in diesen wunderschönen Hansa-Klassiker-Ausgaben. Bekannter, den Namen kann man dann kennen, das ist der mittlere davon, Oblomow. Sind große, erneut Gesellschaftsromane, die aber, also quasi vom Einzelnen aufs Große gucken. Und ich möchte gerne mal, ich mag diese Erzählweise. Die gefällt mir in vielen Fällen wirklich richtig gut. Und ich hatte es ja gesagt, ich habe die autobiografischen Berichtserzählungen der Gegenwartsliteratur etwas satt. Und flüchte mich, wie das jeder gute Mensch macht, in die Vergangenheit und verkrieche mich da und suhle mich im Glück und vergesse, dass es ja eine Gegenwart gibt.
Fehlinterpretieren. Wir haben auch derzeit viele vergangenheitsflüchtende politische Strömungen, dementsprechend könnte das jetzt
fehlinterpretieren. Ich sage ja nur, das sind literarische Strömungen. In den Historismus zu flüchten, weiß ich nicht, ob das immer so total schlecht ist, zumindest für seine persönliche Psychohygiene. Finde es total interessant und werde mich daran probieren. Und wenn es mir gefällt, dann ziehe ich dort gleich erstmal durch oder eben nicht. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob mir dieser Autor dann auch gefallen wird oder nicht.
Ja, berichte mal. Von ihm habe ich noch nicht viel gehört, geschweige denn gelesen. Was kosten denn die Ausgaben, die Einzelbandausgaben?
Kann ich aus dem FF nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich habe die geschenkt gekriegt.
Okay. Gut, dann musst du auch nicht nachgucken, dann gucke ich lieber selber nach. Das macht man immer nicht. Ne? Aber das sind ja prinzipiell die gleichen Ausgaben, wie es die auch eben von Krieg und Frieden gibt und von Don Quixote und Co. Nur, dass das dann immer zweibändige sind. Also ich würde irgendwas vermuten zwischen 30, 40 Euro im Dreh.
Ich weiß es nicht.
Die sind ja so schön, das sind ja so ein leingebundener Dünndruck und die fühlen sich schon sehr, sehr wertig an, das ist schon schön. Und die haben ein schönes Format, die haben so ein bisschen größer als Handformat. Finde ich schön. Gut, Alex, hast du noch eins, was du unbedingt loswerden wirst? Ansonsten
vielleicht allerfalls eine ganz, ganz große Bitte an den Dumont Verlag. Thomas Mann, der die Darktown-Trilogie geschrieben hatte. Und zusätzlich noch die Stadt am Ende der Welt, ebenfalls in dem Verlag erschienen, hat mittlerweile zwei weitere Bücher geschrieben und ich vermisse die deutsche Übersetzung. Das wollte ich jetzt bloß mal anmerken, rotzefrech. Das ist mein gutes Recht, dass ich...
Ja? Wann sind die erschienen?
2023 ist der Roman Blindspots erschienen und 2024 The Rumor Game.
Also zumindest von dem ersten könnte man ja langsam die Übersetzung erwarten, wenn sie denn kommen, wenn es denn lizenziert ist.
Ich habe noch nirgendwo vernommen, dass der Verlag sich darum kümmert. Sorry, so geht das nicht. Meine Meinung.
Welche hast du jetzt gelesen, Alex, wenn ich das nochmal nachfragen darf?
Also die Stadt am Ende der Welt, die zur Zeit der spanischen Grippe spielt. Und dann Darktown, also die Darktown-Trilogie. Darktown, der erste Teil mit den schwarzen Polizisten in L.A. Weißes Feuer, die Fortsetzung, und Lange Nacht, quasi der dritte Teil davon.
Ja, weil ich gerade geguckt hatte auf der Outro-Seite und dann steht hier demnächst, und das ist ja das dieser Sticker, den man lesen möchte, demnächst kommt was Neues. Mhm. Es ist aber bloß ein E-Book mit allen drei Darktown, also mit der Darktown-Trilogie zusammen, wo ich auch noch nicht ganz die Rechenweise verstehe, denn die Bücher kosten einzeln, glaube ich, 13 Euro und alle drei zusammen als E-Book 5.
490, genau.
Also das ist so ein marktwirtschaftlich problematisches Herangehen, aber gut, jeder
wird es. Ja gut, das wird sich, der Verlag wird sich da dann eher vielleicht an Leute wie mich wenden. Ich habe in meinem Leben noch kein E-Book gelesen. Und solange ich Platz in der Wohnung habe, werde ich mir auch weiterhin Bücher kaufen, weil ich brauche einfach das Haptische.
Ja, das verstehe ich völlig.
Das ist, ne? Und deswegen. Vollkommen. Ja. Außerdem wissen wir nicht, vielleicht ist das gerade eine große Aktion irgendwie vom Verlag oder vom Kindle oder was, wer das da macht, dass die Preise so gering sind. Mhm. Das wissen wir nicht. Nichtsdestotrotz, ich warte auf die Übersetzung. So.
Das sagt meine kleine Tochter auch immer. Das weiß man nicht. Zu irgendwelchen Sachen so, na, wo ist denn bitte dein Rucksack? Das weiß man nicht. Gut.
Ist aber schön.
Ich möchte an der Stelle aber noch ein Buch, weil du gerade von Übersetzungen ins Deutsche gesprochen hast, ein Buch noch anschieben. Andrzej Sapkowski, Nächster Witcherband, ist letztes Jahr in Polen erschienen bereits. Heißt das so viel wie Die Kreuzung der Krähen. Offiziellen deutschen Titel gibt es noch nicht. Darauf spekuliere ich sehr, dass der dieses Jahr erscheint. Mhm. Ich werde dann mal die Verlagsvorschau für früher DTV durchschauen. Vielleicht ist er schon, hat er sich schon da reingemogelt. Ich vermute aber eher Herbst, wenn. Ah, hoffen wir mal. Gut. Jetzt abschließend noch. Vielleicht ganz kurz und knackig, was wir mit dem Podcast dieses Jahr vorhaben. Das deckt sich so ungefähr ein bisschen mit dem, ungefähr ein bisschen ist auch eine gute Ausdrucksweise. Das deckt sich ungefähr mit dem, was wir letztes Jahr auch schon an Anspruch an uns gestellt haben. Ganz oben steht, ich musste das noch nicht mal umschreiben. Ich habe das einfach en bloc so übernommen. Webseitenlaunch. Jetzt endlich mal, steht in Klammern. Ich mache jetzt mal noch drei Ausrufezeichen dahinter. Mal gucken, ob die irgendwas bewirken oder ob ich dann nächstes Jahr noch 15 weitere Ausrufezeichen hinzufüge, weil wir es immer noch nicht geschafft haben.
Untertitel jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich. Jetzt wird geheiratet dann. ja, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben das im Rückblick schon thematisiert. Seitdem hat sich nicht viel getan. Surprise. Mal schauen, was mein Jobwechsel denn dieses Jahr mit meiner Zeit anstellt und ob wir irgendwann im Sommer dann mal da ein bisschen vorwärts kommen. Schauen wir mal. Eine andere Frage wurde an uns herangetragen. Und zwar die Frage nach einem Community-Discord-Server. Also die Möglichkeit sozusagen auf einem Discord-Server sowohl in einzelnen Unterkategorien einfach miteinander zu schreiben, sich auszutauschen über A, unsere Folgen, B, über das, was wir an Büchern vorstellen oder auch sich einfach untereinander in der Bücher-Community so ein bisschen mit Büchern um sich zu werfen. Mhm. Dazu Folgendes, wir haben bereits einen Discord-Server, der ist derzeit noch nicht öffentlich. Den nutzen wir einfach für uns aktuell. Wir hatten auch mal überlegt, den zu öffnen. Bisher war das Feedback dahingehend noch nicht so groß, dass man sagt, okay, es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen lief das so ein bisschen nebenher. Wenn natürlich ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sagt, ein Discord-Server wäre cool, weil wir einfach schneller dort Kommentare auch geben können zu euren Folgen oder zu unseren Folgen, zu einzelnen Büchern oder kurze Nachfragen etc., dann schreibt uns doch gerne. Schreibt uns per Instagram oder per Mail oder direkt über Podigy, Spotify. Könnt ihr auch direkt hier unter die Folge bei Spotify direkt drunter schreiben. Discord-Server ja, nein, vielleicht. Und dann schauen wir mal, wie das Feedback ist. Und dann, wenn sich das lohnt, können wir das gerne einrichten und für die Community öffnen. Das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache, da auch schneller in den Austausch zu gehen. Dann natürlich mittlerweile eigentlich obligatorisch. Leipziger Buchmesse 2025 vom 27.03. bis 30.03. Da sind wir wieder da. Da werden wir wieder hinfahren und werden uns wieder die Messe ein bisschen genauer anschauen. Wir wissen noch nicht, an welchen Tagen. Vermutlich der Samstag, je nachdem, wie das zeitlich bei uns läuft. Dazu gibt es dann auch wieder Sonderfolgen, was wir auf der Messe so an tollen Sachen gefunden haben, was wir uns erwartet haben, etc. Unsere Highs und Lows. Bisher gibt es noch keine Bestrebungen, in irgendeiner Form am Messeprogramm selbst teilzunehmen. Da hatten wir jetzt letztes Jahr für die Frankfurter Buchmesse ein, zwei Angebote, die wir aber zeitlich nicht realisieren konnten. Und dementsprechend, also das war in Verbindung mit dem mit der Initiative literaturpodcasts.de, also im Zusammenschluss freier Literaturpodcaster. Das gibt es jetzt für die Buchmesse noch keinen Plan. Das kommt vielleicht kurzfristig noch. Das müssen wir mal schauen, also ob da in irgendeiner Form noch Programm gemacht wird. Genau. Dann, und das ist, glaube ich, auch in eurem Interesse, wieder mindestens zwei Gäste bei uns im Podcast dieses Jahr begrüßen zu dürfen. Das wäre schön. Und am besten wäre das natürlich, wenn wir wieder einen Autor oder eine Autorin mit dabei hätten, mit der wir wie letztes Jahr mit Frau Bünkler einfach über sein oder ihr Buch diskutieren können oder sprechen können. Das wäre auch so ein Ziel. Und ja, will vielleicht auch so den ein oder anderen Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wäre schön. Mhm. Dann, und das habe ich jetzt vorhin gesehen, wir haben eine Roadmap erstellt für unser Podcast-Jahr 2025. Die werden wir euch natürlich noch nicht zeigen, weil wir euch natürlich ein bisschen auch überraschen wollen, was wir für Bücher raussuchen werden dieses Jahr. Wir haben, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte des Frontispitz-Podcasts fast das komplette Jahr mit Büchern durchgeplant. Das haben wir noch nie gemacht. Wir hatten immer so ein, zwei Eckpunkte und dann den Rest, den haben wir so, wie er halt reinkam, gemacht. Mir ist nur aufgefallen, als wir das durchgeplant haben, ich habe dann mal durchgezählt, wir haben aktuell, glaube ich, zwei Autorinnen dabei. Die spissen dünn. also Parität ist da nicht viel. Das liegt vordergründig daran, dass wir als ein Eckpunkt zum Beispiel Herfried Münklers Macht im Umbruch, das war das Buch, was Max vorhin ansprach, das ist unser Sachbuch, was wir dieses Jahr auf jeden Fall lesen werden. Das hatten wir auch letztes Jahr schon angekündigt, das steht eigentlich fest. Dann haben wir zweimal Schulliteratur dabei. Und das ist eher klassische Schulliteratur, nämlich im Februar und im März. Das sind halt auch männliche Autoren. Und danach wird es ein bisschen dünn. Vor unserer Sommerpause, die dieses Jahr auch wieder traditionell im August stattfinden wird, sehr wahrscheinlich, wenn sich da nicht nochmal irgendwas verschiebt, werden wir aber wieder ein, so ein Schmankerl à la bis zum, wie war das, Mitternachtssonne oder so, das letzte Twilight-Buch, was wir vor zwei Jahren gelesen haben. Also so einen kleinen, so eine kleine Kirsche auf der Sahne, die werden wir uns dieses Jahr auch gönnen. Und zwar in Verbindung allerdings mit der ganzen Thematik New Adult, da werden wir das auch ein bisschen thematisieren und versuchen das natürlich so objektiv wie möglich zu beurteilen. So wie wir das eben auch damals mit dem Twilight-Buch gemacht haben. Das ist natürlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen, platt, aber ist es natürlich eine Autorin auch. Das ist eine von den zweien. Und die andere ist Martina Hefter jetzt im Januar. Und ansonsten müssen wir dann mal schauen, dass wir so Oktober, November, Dezember dort noch ein paar Autorinnen mit in unser Portfolio bekommen. Oder September, Oktober, November, Dezember.
Ich habe da noch Ideen. Zweiten
Jahreshälfte.
Die teile ich euch dann off Podcast mit.
Genau. Da findet sich bestimmt auch was. Also die erste Jahreshälfte ist eigentlich durchgetaktet. Die wird auch im Großen und Ganzen, sollte sich da nicht irgendwo noch was ganz krass verschieben, so bleiben. Die zweite Jahreshälfte, da haben wir noch ein bisschen Spiel. So, dann ist der Plan, auch wieder zwei Sachbücher zu lesen. Das kam letztes Jahr sehr gut an bei euch und deswegen wollten wir das beibehalten. Eins ist, wie gesagt, Herfried Münklers Macht im Umbruch, das zweite verraten wir noch nicht. Das gleiche gilt für zwei Abiturbücher. Auch die Abiturfolgen sind wahnsinnig gut angekommen. Die kommen jedes Jahr wieder gut an. Surprise, surprise. Und da haben wir auch richtig viel gutes Feedback von euch bekommen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das scheint euch zu großen Teilen sehr geholfen zu haben. Und das freut uns natürlich sehr, wenn euch das für Prüfungen, für Klausuren, für Klassenarbeiten etc. eine Hilfe ist. Und das wollen wir beibehalten. Also da wollen wir weiter Content produzieren, dass wir auch immer ein bisschen aktuell an den Büchern dran sind, die im jeweiligen Jahr gelesen werden. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen von unserer Jahresplanung 2025. Habt ihr noch was zu ergänzen?
Nein.
Danke. Gut, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer lest was Schönes. Bleibt gesund natürlich. Ist ja Krankheitswelle, Grippewelle ist ja gerade richtig schön am Rüberschwappen. Und ja, wir freuen uns richtig auf dieses Podcast ja mit euch. Mhm. Also ich habe sehr, sehr großen Bock. Es sind tolle Bücher jetzt schon auf der Liste. Ich freue mich auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auf die Diskussion mit euch beiden. Das wird groß.
Ich habe Sinne,
verabschieden. Ja.
Also, wenn wir das so, also gerade die Abiturfolgen machen mir immer natürlich besonders Spaß, aber auch auf die anderen Texte und die anderen Ideen, die wir noch so hatten, bin ich gespannt dementsprechend. Es wird ein gutes Jahr, hoffe ich. Und denke, wir werden das Schiff schon schaukeln, das Narrenschiff.
Ja. Gut, dann bleibt gesund, lest was Schönes und bis zur ersten Buchbesprechung dann in 1 bis 2 Wochen. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüssikowski. Ja.